Herzlich willkommen zu einem Podcast der Lehrschmiede Niedersachsen. Mein Name ist Janis Neurand. Zusammen mit meinen Kollegen Stefan Becker und Elmar van Heek leite ich die Lehrschmiede Niedersachsen in Verden. Ich führe als Gastgeber durch meine Gedanken. Hufbeschlag, eine persönliche Betrachtung. Folge 9. Eine kleine schwarze Stelle am Huf oder eine evolutionäre Reise. Es fing mit einer kleinen Stelle am Huf an, die mir bei immer mehr Pferden auffiel. Warum hatten so viele Tiere in meiner Kundschaft eine meist schwarz verfärbte Auffälligkeit der weißen Linie genau in der Hufmitte? Mir lässt so etwas keine Ruhe, also habe ich mich auf eine evolutionäre Reise begeben. Wer kennt das nicht? Huf reinigen, kürzen, Sohle bearbeiten und die weiße Linie hat Verfärbung. White Line Disease ist in aller Munde. Nägel können diesen Bereich auch verfärben. Aber warum ist gerade in der Zehenmitte so oft eine schwarze Stelle? Schneidet man diesen Bereich nach, fällt auf, dass sich dort entweder Dreck angesammelt hat, der teilweise sehr tief liegt, oder dass sich schnell eine normale weiße Linie abzeichnet. Schaut der Betrachter aber genauer hin, sieht er dort eine Unregelmäßigkeit der weißen Linie. Die Blättchenschicht, die sonst schön gleichmäßig und strukturiert ist, hat dort einen Fehler. Dieser ist immer an der gleichen Stelle, immer im Bereich der Zehenmitte. 2005 habe ich meine Beschlagprüfung gemacht. Und seitdem bin ich auf vielen Fortbildungsveranstaltungen gewesen. Dort habe ich schon viele Möglichkeiten gesehen, wie die exakte Zehenmitte ermittelt wird. Das war immer sehr spannend. Man kann die Hufhornröhrchen auszählen und dadurch die Mitte ermitteln. Eine Linie durch die mittlere Strahlfurche und Strahlspitze ziehen, röntgen, errechnen, geometrisch erarbeiten, das Hufbein durch die Sohle erahnen oder einfach das Pferd per Tierkommunikation fragen. Und ich stehe da und denke, da wo diese Auffälligkeit innerhalb der weißen Linie ist, da ist die Hufmitte. Ohne zählen, messen und schätzen. Eigentlich ganz einfach. Ein Blick in die Fachbücher zeigt, dass oft dieselben Abbildungen verwendet werden. Es gibt nicht viel zu diesem Thema, außer Hornsäulen treten vermehrt im Bereich der Zehenmitte auf. Risse treten auch oft in dem Bereich der Zehenmitte auf. Pferde haben auch manchmal eine leichte vertikale Einkerbung in genau diesem Bereich der Hufwand, die einfach nicht herunterwachsen will. Eine weitere Diskussion passt hierzu. Die Kräner des Hufbeins. Kräner marginis solearis. Da weiß auch keiner so richtig, warum die da ist. Die entsteht durch das Anschlagen der Zehenkappe. Warum taucht diese Einkerbung dann aber auch bei unbeschlagenen Pferden und bei jungen Pferden auf? Die Kräner taucht an den Vorder häufiger als an den Hinterhufen auf. Rundere Hufbeine zeigen dieses Phänomen stärker als ovale. Das sind alles Beobachtungen. Ich habe mir daraufhin viele Röntgenbilder und Hufbeinpräparate angeschaut. In der Literatur habe ich nicht viel dazu gefunden. Jetzt liegt es ja nahe, die Kräner mit der Beobachtung innerhalb der weißen Linie in Verbindung zu bringen. Und siehe da, wenn eine starke Einkerbung des Hufbeins vorliegt, so ist die Stelle, die die Hufmitte anzeigt, auch ausgeprägter. Es gibt also einen Zusammenhang. Meistens ist dann ein regelrechtes Loch vorhanden, in dem viel Erde oder Dreck Platz hat. In extremen Fällen entsteht dort oft ein Zehenwandhornspalt. Hinterhufe sind meist kleiner und ovaler als das Pendant vorne. Das muss ja einen Grund haben. Sicher spielt das Gewicht, der Boden, die Haltungsform, die Rasse und der Nutzungszweck hier eine große Rolle. Bei Fohlen sind die Hufbeine bei Geburt praktisch nicht zu unterscheiden. Was gibt es noch für Besonderheiten am Pferdebein, die auf den ersten Blick nicht so recht Sinn ergeben? Dort gibt es die Kastanie und den Sporn oder Köte genannt. Vergleiche hier mit Kötenbehang. An Präparaten und Blutgefäßausgüssen erkennt man, dass es zwei Hauptgefäßstränge, pro Strang eine Arterie und Vene, gibt, die das Lederhautsystem versorgen. Ein Strang medial, einen lateral. Das Blutgefäßsystem verläuft ringförmig und verzahnt sich nach vorne hin verlaufend kammartig. Es sieht so aus, als ob es sich vorne treffen würde. Der Vergleich mit Rindern zeigt, dass die Klauenversorgung ganz ähnlich aufgebaut ist. Eine mediale Verzahnung ist hierbei aufgrund der Klauen nicht vorhanden. Ein Gefäßstrang zwischen den Klauen verbindet aber beide Versorgungsgeflechte. Zwei Griffelbeine sind vorhanden. Wir packen schon einmal die Koffer für die eingangs erwähnte evolutionäre Reise. Gelernt habe ich mal. Die Kastanie war der Daumen. Die Griffelbeine sind der Zeige- und der Ringfinger. Die beim Pferd vorhandene Laufzehe ist der Mittelfinger. Der kleine Finger hat sich zurückgebildet und ist nicht mehr vorhanden. Das ergibt 5. Da alle Säugetiere gleich aufgebaut sind, macht diese Zahl Sinn. Der gemeine, also der allgemeine, Säuger hat 5 Finger und oder 10. Ist die Anzahl geringer, dann sind die restlichen noch als rudimentäre Anlagen vorhanden. Da ich nun schon einmal bei der vergleichenden Anatomie bin, der Vergleich mit anderen Säugern ist auch interessant. Ich benutze hierbei die Bezeichnung analog zur menschlichen Hand. Der Hund. 5 Zehen oder Finger, alle parallel angeordnet. Der in Anführungszeichen Daumen hat ein Fingerglied weniger als die anderen. Das ist wie beim Menschen. Schwein. Mittel- und Ringfinger sind gleich stark und lang. Die zueinander zeigenden Bereiche sind abgeflacht. Das sind die beiden Hauptklauen. Zeige- und Ringfinger sind schmaler und kürzer. Sie bilden die Afterklauen. Der Daumen ist zurückgebildet und in Skelettform nicht mehr vorhanden. Rind. Mittel- und Ringfinger sind nur noch in den unteren 3 Fingergliedern getrennt vorhanden. Die Mittelhandknochen der beiden Finger sind zusammengewachsen und bilden zu den Handwurzelknochen eine Gelenkfläche aus, zu den darunterliegenden Fingerknochen 2 Gelenkflächen. Das Rind läuft auf 2 Hauptklauen. Die Afterklauen sind nur noch Reste des Zeige- und Kleinfingers ohne Knochenanteil. Langsam drängt sich ein anderer Gedanke auf. Bei vielen Paarhufern fällt auf, dass es 2 Röhrbeine gibt, die die 2 Hauptklauen als Endverlangen haben. Oder ein Röhrbein, das bodenwärts 2 Gelenkflächen aufweist. Dort entspringen Mittel- und Ringfinger. Zeige- und kleiner Finger bilden Hilfsklauen, also Afterklauen. Ist nur ein Röhrbein zu erkennen, waren das aber ursprünglich 2 Knochen. So, und beim Pferd hat sich die Evolution einfach mal was anderes einfallen lassen? Der Bauplan der anderen hat doch eigentlich gut funktioniert. Macht das Sinn? Die archäologisch gefundenen Pferdeskelette sind in diesem Zusammenhang sehr spannend. Jetzt kommt Evolution. Vor 50 Millionen Jahren sah die Welt noch anders aus. Urwald. Der Vorläufer des Pferdes ist ca. 30 bis 50 cm hoch und streift durchs Unterholz. 3 Zehen hinten, 4 Zehen vorne. Krallen. Klein, wendig und Laubfresser. Er kann sich gut verstecken und tarnen. Die Anordnung der Zehen erlaubt einen guten Halt im weichen, feuchten Boden. Unsere Aufmerksamkeit liegt hier auf den 4 Zehen vorne. 20 Millionen Jahre später. Die Welt hat sich verändert. Ebenso der Lebensraum unseres Pferdes. Zum Futter gehören nun Gräser. Die Größe liegt bei ca. 70 cm. 3 Zehen hinten, 3 Zehen vorne. Die mittlere Zehe ist verdickt. Die Krallen bilden sich zurück. Aufmerksamkeit, 4 Zehen vorne. Weitere 20 bis 25 Millionen Jahre später. Es ist etwa 1 Meter groß. Es frisst harte Halme, Steppengras. Vorne und hinten ist nur noch eine Zehe als Huf umgestaltet. Die weiteren 2 Zehen haben keine Funktion mehr und sind stark zurückgebildet. Vor 4 Millionen Jahren sieht das Pferd etwa so aus wie heute. Es lebt auf flachen Ebenen, frisst Gräser und muss schnell laufen können, um Fressfeinden entkommen zu können. Von den 2 zurückgebildeten Zehen ist äußerlich nur noch der Sporn zu sehen. Die entstandenen Griffelbeine liegen am Röhrbein an. Überlegungen. Die Skelettdarstellung des Pferdebeins geben in vielen Büchern oder im Internet eine bestimmte Richtung vor. Bei meiner Recherche bin ich auf immer dieselben oder nur leicht veränderte Abbildung gestoßen. Schaut man sich die Darstellung der ersten Pferdevorläufe an, so wird die eine äußere Zehe kürzer und kleiner dargestellt. Das suggeriert ein Zurückbilden. Dieses unterstützt die nächste Annahme. Hier sind nur noch 3 Zehen abgebildet. Der kleine Finger ist verschwunden und hat nichts Rudimentäres hinterlassen. Es gibt aber immer Anlagen für 5 Finger. Nur beim Pferd sind es 4. Erstaunlicherweise ist bei der Mittelzehe in den Zeichnungen, aber auch in den Präparaten immer ein kleiner Spalt in der Zehenmitte angedeutet. Schaut man sich aber die Präparate zum Beispiel des Westfälischen Museums für Naturkunde in Münster an, so erkennt der Betrachter bei der ersten Knochendarstellung 4 Zehen, die ähnlich eines Hundes gleichmäßig den Boden berühren. Von einer zurückgebildeten Zehe ist hier nichts zu sehen. Im Evolutionsverlauf ist der nächste Sprung eine größere Mittelzehe mit einem kleinen Spalt in der Mitte und 2 seitliche Zehen. Ich glaube, dass der Übergang von 4 auf 3 Zehen schlecht dargestellt werden kann, da die entsprechenden archäologischen Funde nicht vorhanden sind. Ein entsprechendes Skelett ist noch nicht gefunden worden. Das benutzte 4-10-Bild der typischen Evolutionsreihenfolge, welches als erstes dargestellt wird, ist in Wirklichkeit der Vorläufer der Tapire und nicht der des Pferdes. Diese Reihenfolge ist um 1870 von Othniel Charles March, 1831 bis 1899, aufgestellt worden und hat sich bis heute erhalten. Diese Aufstellung wurde kopiert und kopiert und kopiert. Ich denke aber, dass eine plötzlich verschwundene Zehe ohne rudimentäre Reste keine Option ist. Mit einem offenen Blick findet der Suchende heute noch die Reste aller Zehen beim Pferd. Kastanie ist der Daumen, Griffelbeine und Sporn ist der Zeigefinger und der kleine Finger. Die Mittelzehe ist der zusammengewachsene Mittel- und Ringfinger. Der kleine Spalt in der Zehenmitte ist heute noch als Kräne erhalten geblieben. Je weiter die zwei Zehenknochen miteinander verschmelzen, desto weniger ist dieser Spalt sichtbar. Der Hinterhuf unserer heutigen Pferde hatte viele Millionen Jahre mehr Zeit, sich zu vereinen. Die Röhrbeine der hinteren Gliedmaßen sind runder im Querschnitt als die der Vorderbeine. Hier sieht der Querschnitt eher achtförmig aus. Teilweise kann man im Transversalschnitt, also horizontal geschnitten, nahe der Gelenkflächen eine feine Trennwand innerhalb der Röhrbeine erkennen. Diese Trennung hat keine statische Aufgabe mehr. Sie macht nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass dieses einmal die verschmolzenen, benachbarten Wandabschnitte waren. Was hat das aber alles mit der schwarzen Stelle am Huf zu tun? Eine Menge. Das Hufbein hat mittig die Kräne. Das herunterwachsende Hufhorn des Tragerandes folgt distal mittels Wandlederhaut dem Knochenverlauf. Im Übergang zur Sohle bildet sich die weiße Linie. Genau hier ist die Kräne. Sie ist mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Es entsteht ein Bereich, der nicht gleichförmig strukturiert ist. Hier ist vermehrt Kitthorn eingelagert, um dieses Gebiet auszufüllen. Wenn man sich vorstellt, dass zwei Zehen zusammengewachsen sind, so müssen die Strukturen zusammengekommen und sich verbunden haben. Betrachtet man die Klauen eines Rindes von unten, legt diese so eng zueinander, dass sich die Klauenspitzen berühren, so fällt etwas auf. Es entsteht ein freier Raum, von den Ballen kommt, in dem ein Hufstrahl Platz hätte. Der Innenrand der einzelnen Klauen ist im Vergleich zum Pferdehuf mit den Eckstreben vergleichbar. Wächst eine doppelte Sohle beim Huf, so beginnt dieses Wachstum von den Eckstreben her kommt, um den Strahl herum verlaufend. Die weiße Linie ist eine flexible Verbindungsschicht vom Sohlen zum Wandhorn. Die Zona alba, also die weiße Linie, trifft sich von den Trachten kommend in der Zehenmitte. Es entsteht eine Art Narbe. Diesen Punkt kann der neugierige Betrachter finden, wenn er genau hinschaut. Im Bereich dieser Narbe ist auf der Sohlen- sowie auf der Tragrandseite viel Kitthorn vorhanden. Kitthorn ist unter anderem eine Art Kleber, der die Röhrchenstruktur des Wand- und auch das des Sohlenhorns untereinander verbindet. Kitthorn ist aber anfällig für Umwelteinflüsse. Trockenheit, Pilze, Bakterien oder ähnliches schädigen gerade diesen Bereich sehr. Hier kann sich schnell Dreck ansammeln, die Zehenwand nach vorne aufdrücken und Hornspalten entstehen lassen. Eindringende Fremdkörper können sich tief eindrücken und zu Reizungen der Lederhaut führen. Wie vorher beschrieben, sind in den Lehrbüchern an dieser Stelle vermehrt Hornsäulen vermerkt. Wenn das kein Zufall ist. Fazit: Die Evolutionsgeschichte des Pferdes ist bereits Mitte des 19. Jahrhunderts erwähnt und gilt als Paradebeispiel für den Evolutionsverlauf einer Spezies. Für mich ergeben sich aber Fragen. Meine Konsequenz? Das Pferd läuft auf zwei Fingern. Nur so werden sämtliche Auffälligkeiten des unteren Pferdebeines plausibel erklärt. Für unsere tägliche Arbeit als Hufbeschlagschmiede sind diese Überlegungen wahrscheinlich nicht so relevant. Für die Erklärung der Merkmale am Pferdebein und am Huf eventuell aber schon. Ich hoffe, dass ich das Ganze bildlich genug beschreiben konnte. Fotos sind in einem gesprochenen Podcast ja eher schwierig. Sollte die Vorstellungskraft oder die Konzentration nicht ausgereicht haben, so schaut euch auf unserer Internetseite den Unterpunkt Geschriebenes an. Zu finden ist dieser unter dem Seitenreiter Medien. Dort gibt es den Text mit Bildmaterial versehen. Dieser Podcast geht in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alle verfügbaren Folgen findet ihr auf unserer Internetseite unter www.lehrschmiede-niedersachsen.de.